wir auch noch zu anderen Lebewesen der Schöpfung Gottes gekommen, haben auch einen Hirsch ins Blickfeld bekommen, einen Hirsch mit Sehnsucht. Manchmal geht es uns so und hoffentlich geht es uns so in der Beziehung zu Gott, dass wir sie ersehen. Manchmal stellt meine Frau und ich fest, dass wir morgens aufstehen und irgendwann noch kurz nach dem Aufstehen fange ich an, ein Lied zu singen und sie sagt, du, das hatte ich auch heute Morgen so innerlich in mir. Sie singt nicht laut wie ich, vielleicht wenn ich nicht zu Hause bin. Ich bin da ungehemmt, wie auch in anderen Dingen, laut zu singen zu Hause. Und letztens kam mir, als ich so über ein paar Sachen nachdachte, auch ein Zweizeiler in den Sinn. Ganz weit zurück, viele Jahrzehnte, haben wir den in der Schule gelernt. Und wir mussten den in der Schule singen, in Klammern, ich durfte ja nie mitsingen, Klammer zu. Und der wurde unendlich gesungen, auch als Kanon und vielstimmig und so weiter. Ein Zweizeiler, unendlich oft. Und später habe ich festgestellt, auch auf Zuchowski, der begleitet ja manche Familien durch Kinderzeiten mit seinen heute CDs, früher Kassetten, da taucht dieser Zweizeiler auch ständig auf. Wie sollte man sowas vergessen? Und da heißt es, froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König. Also ich habe das früher nicht mitgesungen, aber natürlich wahrgenommen, habe mir scheinbar nie darüber Gedanken gemacht. Ich konnte mich auf jeden Fall nicht erinnern, irgendeinen gescheiten Gedanken zu diesem Inhalt zu haben. Ist wahrscheinlich an mir vorübergegangen. Heute ist das natürlich leicht wahrzunehmen und zu analysieren, was da inhaltlich zum Ausdruck gebracht wird. Schon eine Kleinigkeit kann genügen, dass wir uns freuen. Das kennen wir. Schon eine Kleinigkeit. Und wer froh ist, ist ein König. Also da ist man schon wieder ein bisschen herausgehoben. So viele Könige gibt es ja nicht. Aber man fühlt sich dann ganz anders. Man hat eine ganz andere Stellung, eine ganz andere Situation. Das ist so in meinem Kopf gewesen und das kriegte ich da nicht mehr los. Das hat mich jetzt auch fast jeden Tag erwischt, dieser Zweizeiler. Ich habe den dann zu Hause nicht gesungen. Ich singe zu Hause nur fromme Lieder, nur geistliche Lieder. So. Aber ich bin dem Gedanken ein bisschen gefolgt dann, dem Stichwort froh zu sein, Freude. Ich kann ja eigentlich erzählen, dass die Situation schon eine längere Zeit bei mir so aussieht, dass so viel Anlass es eigentlich dafür nicht gibt. Klar, die Woche war wunderschön. Auch unsere Katja war da, die ist jetzt gerade gefahren vor 2 Stunden oder 1,5 Stunden mit ihren Kindern. Ach, ich gucke da auf die Uhr und denke, 12 Uhr. Stimmt ja gar nicht. Also vor 1 Stunde ist sie gefahren und so weiter und so fort. Und leider muss sie auch nach Hause. Dafür haben wir noch andere unserer Kinder da. Es ist einfach schön, dass macht mein Herz froh, die wahrzunehmen. Und auch wenn es mir schlecht gegangen ist und ich in die Couch gebissen habe vor Schmerzen, weil ich seit einigen Wochen im Entzug bin, habe ich das versucht auszudrücken die ganze Zeit, dass mich das froh macht, dass das schön ist, dass ich das genieße, dass ich das als Geschenk betrachte, dass ich das als eine große Verantwortung sehe, in der uns Gott aber nie alleine gelassen hat, die wir beide als etwas gesehen haben, womit Gott uns auch würdigt und beschenkt. Ja, Freude. Wer wollte das nicht? Ein König sein im Land der Freude. Und doch ist das mit dem Frohsein und der Freude so eine Sache. Jeder kennt sie, weil wir alle, denke ich, sie schon empfunden haben. Freude. Es braucht manchmal nicht viel dazu zur Freude. Doch machen kann man sie nicht, die Freude. Man kann sie nicht festhalten. Man kann sie nicht konservieren und auch nicht vervielfältigen. Oder doch, wenn man davon erzählt und andere ansteckt. Was ist Freude eigentlich genau? Weiß doch jeder, was Freude ist. Ich mache es mal ein bisschen einfach. Ich zitiere mal, was da so an verschiedenen Stellen gesagt wird zu diesem Thema, mal außerbiblische Informationen. Naturwissenschaftliche Quellen belehren uns darüber, dass Freude eine Sache der Chemie ist. Denn als Neurotransmitter sind Dopamin und Serotonin verantwortlich für unsere Glücksempfindungen. Und Wikipedia sagt, dass Freude der Gemütszustand ist, der als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche entsteht. Ich denke, ziemlich gute Beschreibung von das, was da passiert, einmal innerlich passiert, auch in unserer Körperchemie, aber dann auch eben, wie das so aussehen kann. Aber damit ist natürlich noch nicht alles gesagt darüber, was Freude ist. Da gibt es noch Aspekte, denke ich, die ja ganz entscheidend sind. Wir sehen, was da im Kopf vor sich geht, wenn Freude ist. Wir sehen, wie man das beschreiben kann, psychologisch. Aber damit wissen wir noch nicht, wie können wir da hineinfinden in eine Haltung der Freude. Richtig ist, dass Freude ihrer Natur nach etwas Nachgeordnetes ist. Ein Widerhall, eine Reaktion, ein Echo, eine Auswirkung, eine innere Antwort, die sich äußerlich auch in den Verhaltensweisen widerspiegeln kann. Es braucht, um das ganz einfach zu sagen, einen Grund, um sich zu freuen. Und es gibt unzählige Gründe. Man erkennt sie daran, dass sie uns froh und dankbar stimmen und wir sie als Geschenk erleben. Auch in der Heiligen Schrift, im Wort Gottes, ist Freude ein ganz wichtiges Thema. Sie hat einen ganz wesentlichen Platz und sie wird ganz oft im Zusammenhang mit ganz entscheidenden Dingen genannt. Freude. Als etwas, das Gottes Ziel ist für unser persönliches Leben. Freude ist wichtig, eine wichtig zu nehmende Angelegenheit. Sie kommt in der Übersetzung von Luther mehr als 200 Mal vor, die Freude. Und die Aufforderung, sich zu freuen, steht mehr als 80 Mal im Wort Gottes. Darum die Überschrift über diese Predigt, jetzt nicht froh zu sein, bedarf es wenig, sondern ein Psalmwort, Psalm 16, Vers 11. Da heißt es, du tust mir kund den Weg zum Leben. Und dann kommen entscheidende Aussagen. Vor dir ist Freude in Fülle. In Fülle. Und bei Fülle müssen wir jetzt nicht dran denken, irgendwo zu voller Raum, sondern Fülle in den Dimensionen Gottes. Die sind nicht zu begrenzen in ihrer Beschreibung. Aber der geht noch weiter. Dieser Vers, im Grunde ist es eine Doppelung. Da heißt es dann weiter, Beglückung zu deiner Rechten ewiglich. Freude, Beglückung, das kann man sagen, das beschreibt im Wesentlichen das Gleiche. Zu deiner Rechten, also an seiner Seite, kann man sagen, ewiglich. Man könnte jetzt noch die rechte Seite besonders beschreiben. Es ist die tätige Seite Gottes. Durch die Psalmen durch ist das in der Bildsprache sehr deutlich. Das kann man auch in Verbindung mit dieser Freude bringen. Da passiert etwas. Das ist ein Arbeitsergebnis Gottes. Gottes Wort, in Gottes Wort wird die Freude weniger als bloßes Gefühl beschrieben, sondern als eine Wirklichkeit um Gottes Thron herum, an dem wir teilhaben dürfen und teilhaben können. Das ist eine Zusammenfassung von verschiedenen biblischen Aussagen. Paulus lässt es die Christen in Galatien wissen, dass Freude eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Und das heißt etwas, das wächst und gedeiht, aber eben in einem bestimmten Klima. So geht es im Galater 5, Vers 22. In einem bestimmten Klima. Da wird das Klima auch beschrieben, aber wir können einen ganz wesentlichen Aspekt nennen. Das ist die Gegenwart Gottes. Das ist das Klima, das ist der Raum, das ist die ganz wesentliche Voraussetzung, dass Freude passiert. Freude ist Ausstrahlung der Nähe Gottes, ist Ausstrahlung seiner Zuwendung. Freude ist ein Widerschein seiner Wirklichkeit, der sich dann in Lob und Anbetung niederschlägt. Psalm 73, Vers 28, ich zitiere jetzt verschiedene Bibelstellen. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Das ist eine Entscheidung, die jemand trifft. Und er ist sogar eine Entscheidung, die er mit Freude verbindet, weil er diese Erfahrung macht. Oder es wird gesagt, dass die Freude göttlichen Ursprungs ist. Jesaja 9, Vers 2. Du wächst lauten Jubel. Du, und dieses Du ist Gott, machst groß die Freude. Und wir wissen, wie das Lukas-Evangelium beginnt, beziehungsweise wie die Weihnachtsgeschichte beginnt mit einem Engelskonzert an die Hirten. Siehe, ich verkündige euch große Freude. So heißt es in Lukas 2, Vers 10. Und das Lukas-Evangelium endet, also ziemlich am Ende steht dann Lukas 24, 52, sie, die Jünger, aber kehrt mit großer Freude nach Jerusalem zurück, weil sie Gottes Führung erlebt hatten, weil sie Gottes Segnung erlebt hatten, weil sie unmittelbare Auswirkungen der Beziehung zu dem lebendigen Gott erlebt hatten. Und dazwischen wird uns unter anderem von der großen Freude erzählt, die den Vater erfüllt, als der verlorene Sohn nach Hause zurückkehrt. Das ganze Evangelium, können wir sagen, ist ein Widerhall der Freude Gottes. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass Petrus und Johannes den Hohen Rat fröhlich verließen. Also sie waren am Hohen Rat, eine wichtige Institution, sind da mit einer gewissen Anspannung hingegangen, haben sich dann mit denen lange unterhalten, haben gute Verhandlungsergebnisse erzielt und kommen jetzt daraus fröhlich über das gute Verhandlungsergebnis. Fällt euch was auf? Ich habe euch belogen. Es heißt anders. Und es ist anders. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass Petrus und Johannes den Hohen Rat fröhlich verließen, nachdem sie ausgepeitscht und bedroht worden waren. Da wird uns ein ganz bestimmtes Setting beschrieben, das so unerfreulich ist, wie man sich das nur vorstellen kann. Der erste Teil stimmt bestimmt, dass sie da mit einer gewissen Anspannung hingegangen sind, sicherlich betend, sicherlich das Beten der Gemeinde auch im Rücken. Und dann sind sie da zu denen gekommen und dann hat man eine ganz schwierige Situation gehabt, die hat dazu geführt, dass sie wirklich Schmerzen ertragen mussten und dass sie bedroht wurden. Und was ist dann so die normale Reaktion, das, was sich normal dann ergibt, ne? Der normale Widerhall meiner Erfahrung, die ich gerade gemacht habe. Wenn ich mich in diese Situation versetze, dann kann ich sagen, ja, wenn das ein gutes Verhandlungsergebnis gehabt hätte, hätte ich mich gefreut. Aber unter diesen Bedingungen weiß ich nicht, ob das dann so heißen würde über mich, nachdem sie ausgepeitscht und bedroht worden waren, verließen sie den Hohen Rat fröhlich. Es steht aber auch da, warum sie fröhlich waren. Aber interessanterweise, denke ich, passt das Wort fröhlich. Fröhlich ist schon, denke ich, eine intensivere Form von Freude. Ne? Da ist schon was richtig lebendig in mir. Das ist nicht nur der Gedanke, oh wie schön, sondern da ist mehr. Und da steht dann, sie verließen den Hohen Rat fröhlich, weil sie würdig gewesen waren, um des Namens Christi willen Schmach zu erleiden. Steht in Apostelgeschichte 5, Vers 4. Und es ist bemerkenswert, dass oft im Neuen Testament Freude und Leid verknüpft sind. Und wenn wir die Stellen nachschlagen in der Konkordanz, Stichwort Freude, und dann lesen, und ganz besonders im Zusammenhang mit dem Neuen Testament, dann werden wir uns wundern, wie oft dieser Zusammenhang da ist. Freude im Leid. Und da fühle ich mich herausgefordert. Da kommt das in meinem Leben nicht zum ersten Mal zu der Situation, dass ich denke, ja, so sieht mein Leben aus. Mir geht's gut, ich habe eine gute Situation in meinen Lebensumständen, ich kann mich über ganz viel freuen, ich bin Kind Gottes, das ist ganz wunderbar. Und da merke ich schon, dass die Freude manchmal gar nicht viel Platz findet. In den Pflichten, die noch dazugehören, in manchen Herausforderungen, die da sind, die man so mit eher preußischen Tugenden angeht und so weiter. Und dann gibt es mal Umstände im Leben, da ist es über gewisse Zeiten, auch vielleicht längere Zeiten, recht schwierig. Und dann soll da die Freude noch ihren Platz haben? Ja, so die stille Freude, so die sich noch mit dem Dank verbindet an einigen Stellen. Und ich merke, der Ton des Evangeliums ist anders. Trotz der Verfolgung waren die Christen, so heißt es, in Antiochien mit dem Heiligen Geist und mit Freude erfüllt. Noch eine Dimension, erfüllt. Also nicht nur so der Restgedanke, den ich so irgendwo rauskrame, der es gerade schafft, ausgesprochen zu werden, aber nicht meine ganze auch Emotionalität zu erreichen, sondern sie waren mit Heiligen Geist und mit Freude erfüllt. Apostelgeschichte 13, 52. Mitten in der Verfolgungssituation. Auch in Thessalonich zog die Verkündigung des Evangeliums sofort Leiden nach sich. Aber sogleich bewirkte sie auch große Freude bei denen, die das Wort aufnahmen. Also gar die Anfänger. 1. Thessalonicher 1,6. Was ist das Geheimnis dieser ersten Christen, kann man da mal fragen, ne? Oder? Stelle ich die Frage nicht doch für manchen von uns? Also ich fühle mich herausgefordert, wenn ich lese, was da wohl irgendwie funktioniert hat. Was da wohl irgendwo Wirklichkeit ihres Lebens war. Wenn ich dann so die Wirklichkeit unseres Lebens betrachte. Was ist das Geheimnis dieser ersten Christen? Wie bekommen wir heute Anteil an der Freude, die sie damals auch in großen Notlagen nicht verlassen hat? Und für mich ist das so, dass ich das oft denke, diese Freude, auch in manchen Nöten, das ist eigentlich ein wichtiges Echtheitszertifikat der Freude, von der Gott redet. Weil sie eben nicht nur eine Momentaufnahme von irgendwas Vergänglichem ist, sondern weil sie angebunden ist an die wesentlichen Erfahrungen, die ununterbrochen zu unserem Leben gehören dürfen. Wir können uns ständig freuen, dass wir angenommen sind. Wir können uns ständig freuen, dass wir Vergebung haben. Wir können uns ständig freuen über andere Wirkungen des Evangeliums, die uns das Wort Gottes nennt, die zu unserer Existenz gehören. Wir können uns ständig freuen, dass wir ewiges Leben haben. Wir können uns ständig freuen über Gottes Gegenwart. Ganz, ganz viele Situationen sind doch da. Echtheitszertifikat für die Wirklichkeit Gottes in unserem Leben. Richtig ist, dass man Freude nicht einfach produzieren kann. Aber genauso richtig ist, dass es einen Lebensstil gibt, denke ich, der Freude unabhängig von äußeren Ereignissen fördert und möglich macht. Aber was gehört dazu? Wie kann ich diesen Lebensstil im eigenen Leben etablieren? Und ich möchte eigentlich ganz einfache Dinge nennen, weil ich für meine persönliche Erfahrung das so erlebt habe, dass es einfach ganz simple Dinge sind, die ich persönlich praktiziere. Mein Part ist eigentlich ein leichter in dieser ganzen Herausforderung. Das Erste, ich will das mal mit dankbar überschreiben. Da habe ich vor kurzem drüber gepredigt, ich glaube vor 14 Tagen, über Dankbarkeit. Da ging es darum, dass nichts vergesslicher ist als die Dankbarkeit. Und wir gesehen haben, dass die alttestamentlichen Helden, die Männer Gottes, da wo sie eine Erfahrung mit Gott gemacht haben, ein Altar gebaut haben, ein Denkmal, ein Steinhaufen, ein Ort, der sie erinnert. Kein prunkvollen Altar, nichts Besonderes, einfach Steine aufgeschichtet an einer bestimmten Stelle, an einer geografischen Stelle. Und wenn sie da hinkamen, wussten sie, da habe ich Gott erlebt. Und es hat sie erinnert und es hat sich nochmal neu in ihnen das Bewusstsein ereignet. So habe ich Gott erfahren. Wir lesen das ganz, ganz oft. Das war ihr Mittel gegen das Vergessen. Das war ihr Anstoß, Gott immer wieder zu danken, immer wieder vor Augen zu haben, was der lebendige Gott tut. Und wir haben über die Denkmäler gesprochen, über die Denkanstöße, die wir uns geben können, damit das nicht passiert, dass wir alles, wofür wir dankbar sind, vergessen. Wir brauchen Mittel gegen die Vergesslichkeit. Dass wir für Gaben, von denen wir leben, danken können, unterscheidet uns von allen anderen Kreaturen der Schöpfung. Es ist ein Vorrecht zu wissen, wem wir unser Leben zu verdanken haben, und es ist ein Vorrecht, das auch ausdrücken zu können, indem wir Gott für alles, was uns umgibt und für alles, was uns widerfährt, danken, bejahen wir es und bringen es ihm da und tun damit einen priesterlichen Dienst vor Gott. Damit nehmen wir unsere, so möchte ich das mal sagen, ureigene Stellung in der Schöpfung ein, die uns von Anbeginn an zugedacht war. Wenn ich dieses Ja aus welchen Gründen auch immer nicht sprechen kann oder will, schneide ich mich von meiner eigenen eigentlichen Bestimmung ab. Denn wir sind dafür geschaffen, auf etwas Größeres als uns selbst, auf unseren Schöpfer bezogen zu sein. Wir drücken das manchmal an anderen Stellen anders aus. Da sagen wir zum Beispiel Selbstzentriertheit, Egozentrik, lässt die Freude verkümmern. Sie erstickt regelrecht daran. Da wollen wir immer, da wollen wir nur, da sind wir nur auf das bezogen, nur auf unsere Bedürfnisse, nur auf unsere Wünsche. Und diese Selbstbezogenheit hat eine nicht zu verhindernde Wirkung. Sie bleibt erhalten und sie wächst und wächst. Du versuchst, sie zu befriedigen und du wirst nicht satt. Die Freude braucht eine Quelle, die außerhalb unserer selbst liegt. Also nicht, wie wir es modern und locker lernen, zuerst geht es um mich und dann geht es um mich und dann geht es immer noch um mich. Das geht nicht gut, wenn wir unser Ich auf dem Thron lassen. Der C.S. Lewis schreibt etwas, das ich nicht in allen Aussagen teile, aber trotzdem finde ich es ganz wichtig. Er hat gesagt, Hölle ist ein Gemütszustand. Also das teile ich nicht. Hölle ist nicht nur ein Gemütszustand. Aber trotzdem ist der Gedanke interessant. Hölle ist ein Gemütszustand. Und jeder Gemütszustand, jedes sich Verschließen des Geschöpfes in dem Verlies seines eigenen Gemüts, ist am Ende Hölle. Aber der Himmel ist kein Gemütszustand. Der Himmel ist Wirklichkeit selbst. Und in diese Wirklichkeit wollen wir eintreten und in ihr Leben lernen. Alltäglich Leben lernen. Ich habe gesagt, ich will mal ganz praktisch sein. Ich könnte jetzt natürlich davon sprechen, wie wichtig das ist, dass wir Lobpreiszeiten haben, wie wichtig das ist und so. Ich möchte mal noch tiefer anfangen. Einfach ein Stück als eine ganz praktische Übung. Jeden Morgen. Und ein kleines Zeitfenster haben wahrscheinlich alle nach dem Wachwerden bis zum Aus dem Haus gehen, sagen wir es mal so. Jeden Morgen, vor allen Dingen an den grau verregneten, überlege ich mir 5 Dankpunkte. Du kannst auch mit 3 anfangen, das ist jetzt nicht wichtig. Ich nehme bewusst Zeit und richte meinen Blick auf das, wofür ich dankbar sein kann. Wir kennen das andere doch auch, ne? Ohne dass ich eine Übung mache morgens, werde ich wach und habe das ganze Paket auf dem Puckel und vor meinen Augen, was heute alles schwierig ist. Und habe schon morgens Muffe vor dem Tag, weil der so lang ist und ich weiß, wie ich mich durch diesen Tag quäle und wie mir Dinge begegnen, die mir keine Freude machen und wie ich dann irgendwann mich fühle im Laufe des Tages. Also ich spreche jetzt nicht von meiner Gesundheit, sondern grundsätzlich. Das geht von alleine. Oder kennt ihr das nicht? Ne? Das ist irgendwo da. Verantwortung bringt das mit sich, dass auf einmal das in unserem Denken, in unserer Wahrnehmung ganz lebendig ist. Wir müssen bewusst gegensteuern. Wir müssen bewusst einen anderen Akzent setzen, eine andere Praxis einüben, weil das was mit Blickrichtung hat, weil es eine Frage ist, wo gucke ich hin? Und aus welcher Perspektive gucke ich? Wenn ich aus der normalen Perspektive in den Tag hineingucke, ich und der Tag, auch wenn ich noch so selbstbewusst bin oder was auch immer manche Leute denken, ich und der Tag, ich habe Angst. Wenn ich aus der Perspektive gucke, ich bin Gott begegnet, ich habe Danke zu ihm gesagt und weiß, ich habe einen lebendigen Gott an meiner Seite. Ich habe einen Gott, der alles kann. Ich habe einen Gott, der diesen Tag geplant hat. Ich habe einen Gott, der weiß, was los ist, der meine Begrenzung kennt und der sich gerne da hineingibt. Dann kann ich aus einer anderen Perspektive auch die Dinge nachher anders angucken, oder? Ist manchmal eine Kleinigkeit, gestern zum Beispiel, Samstag. ich muss mich ja vorbereiten auf den Gottesdienst und auf verschiedene andere Dinge und eine ganze Menge Sachen erledigen. Ich hatte eigentlich Krankenschein, Urlaub, irgendwie, was weiß ich. Irgendwas habe ich im Moment. Auf jeden Fall stelle ich irgendwann fest, die Heizung geht nicht in der Gemeinde. Zum zweiten Mal. Vor 14 Tagen ging sie wieder. Schon mal nicht. Ich denke, oh, kalt. Herr, kann ich gar nicht gebrauchen jetzt diesen Stress. Wo finde ich denn jetzt? Wie heißt nochmal unsere Firma? Mal eben Reinhold anrufen, der weiß, wie die heißt. Reinhold nicht zu Hause. Irgendwann ist mir nachmittags eingefallen, wie die Firma heißt. Ich merkte, wie meine Gedanken immer damit beschäftigt waren. Hoffentlich ist es morgen gelöst, das Problem, und wir sitzen hier nicht in einer eiskalten Hütte. Ich habe dann irgendwann die Firma rausgehabt, habe da angerufen. Noch niemals einen Anrufbeantworter. Ich denke, oh Mann. Und da kam irgendwo der schlichte Gedanke, gib das doch einfach Gott ab. Du hast doch jetzt gar keine Zeit dafür. Du hast doch jetzt andere Aufgaben. Bete doch einfach. Kurzes Gebet. Ich habe gesagt, Herr, du siehst die Situation. Ich bin ruhig gewesen, habe das gelassen. Ungefähr eine Stunde später ruft mich jemand an und sagt, ich habe Ihre Nummer auf dem Telefon gesehen. Haben Sie irgendwo ein Problem? Ja, habe ich ihm das beschrieben. Dann hat er gesagt, ja, wir haben irgendwo einen Notdienst. Rufen Sie mich doch bitte, komplizierte Geschichte dann, ich brauche Ihre Handynummer und so weiter, war ein bisschen kompliziert. Dann kam das, so eine ganze Kleinigkeit. Vorher hat die mich genervt. Vorher hat die mir es nicht möglich gemacht. Diese banale Kleinigkeit nach 63 Jahren Lebenserfahrung, nach über 40 Jahren Erfahrung mit Gott, hat mich diese Kleinigkeit zwischendurch bei der Vorbereitung gestört. War auch nervig nachher. Der Monteur ist von einer Ecke in die andere gelaufen, hat das Taufbecken halb voll Wasser gefüllt. Ich weiß nicht warum, aber Brackwasser. Ich hatte nachher Putzarbeit und alles wie bekloppt hier. Aber ich war gelassen. Ich war nicht genervt. Ich war nicht und in Panik. Also Panik ist jetzt übertrieben. So schnell bin ich nicht panisch. Aber versteht ihr das? Kleinigkeiten beschäftigen uns so stark, die passen uns nicht ins Konzept, der Tag ist gestört, das läuft schief und alles Mögliche. Red doch mit Gott darüber. Gib ihm das doch ab. Sag ihm doch ganz einfach, schaffe ich nicht auch noch. Ich kann jetzt nicht auch noch 2 Stunden am Telefon sitzen und die halbe Welt bewegen. Ich weiß, der Peter wohnt in der Nähe, den hätte ich holen können, aber ich habe gedacht, gönn ihm mal einen freien Tag. Schwer arbeitender Mann. Gut, ne? Ganz banales Beispiel. Also ich bin auf der untersten Ebene und ich erschrecke mich, ich bin auch immer wieder noch auf der untersten Ebene der Lebensbewältigung. Und Gott spricht von Freude in Fülle. Und ich bin mitten in der Vorbereitung der Predigt eigentlich doch vor Gott. Und ich bin gerne ehrlich, muss ich sagen. Ich muss euch nichts vormachen. Und ich weiß auch ja, dass wir uns manchmal so auf diesem Niveau rumkrebsend bewegen. Also jeden Morgen. Dankpunkte, ganz konkret Dinge, für die ich danken kann. Ich spreche sie laut aus. Und denken wir an die letzte Predigt. Ich schreibe sie auf, hänge sie von mir aus an meinen Monitor, an der Seite dran, auf Klebezetteln, dass sie einen Tag vor meinen Augen sind. An meinem Arbeitsplatz oder ich habe das erzählt, was jemand anders macht. Er klebt, stellt das immer in eine Wohnung auf Hudson Taylor. Immer 2 jeden Tag oder in jede Wohnung 2 Worte des Zuspruchs und des Dankes. Für manche Leute muss ich jetzt was da zusätzlich anbieten. Kannst auch 5 Kerzen anzünden. Also ich meine jetzt nicht die katholischen Ritus, sondern zur Erinnerung. Ich habe gehört von einigen Frauen, dass sie gerne Kerzen anzünden als Erinnerung, wenn sie Gott danken. Ich bin bei Kerzen ein bisschen skeptisch, also mich stören sie, mich erinnern sie nicht in der Regel. Einmal kam jemand mit einer großen Kerze zu uns nach Hause, da waren unsere beiden Jüngsten von der Herkunftsmutter getauft worden, auch schnell katholisch, und die Herkunftsmutter gab uns dann eine große Kerze und sagte, stellen Sie die Kerze bitte in Ihren Schrank, die bewahrt die Kinder. Da habe ich gesagt, nehmen Sie die Kerze bitte mit nach Hause, dann passiert den Kindern weniger. So. Kerze ist natürlich nichts, hat in sich selbst keine geistliche Wirkung. Da braucht man nichts Mystisches zuordnen. Aber wenn das einer als Hilfe hat. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es, wenn ich es tue, funktioniert. So 5 Zettel. Und bald reichen die nicht mehr aus, wenn ich das konsequent tue. Der Bodelschwing, ein alter evangelischer Christ aus unserem Land, der hat mal gesagt, da wird es hell in einem Menschenleben, wo man fürs Kleinste danken lernt. Worte von damals, so lebendig, so wahr. Das Zweite, das klingt vielleicht auch komisch nach der Dankbarkeit, das heißt, das Stichwort unbekümmert sein. Und dann kann ich da auch sagen, meine Güte, Leute, unbekümmert sein. Sei du mal in meinem Beruf, in der Konfrontation mit Menschen und ihren Nöten, mit so vielen Kindern und auf manchen Wegen und Kindern mit manchen schwierigen Familienhintergrund und so weiter, ne? Und den Umständen, die sich ereignen in Fülle, sei du mal unbekümmert. Wie soll ein Mensch, der Verantwortung ernst nimmt und Verantwortung wahrnimmt, unbekümmert sein? Ich habe doch Verantwortung. Aber gleichzeitig habe ich eine Lebenserfahrung, ne? Und die habe ich auch immer wieder mal gesagt. Auch ganz besonders fließt die ein in diese Formulierungen, die da in dem Heftchen stehen für die Kindersegnung. Die Erfahrung, die man macht, ist, ganz, ganz früh, nachdem man die Kinder bekommen hat, kann man sie nicht umfassend bewahren. Weder leiblich noch ihren inneren Menschen. Spätestens, wenn sie in den Kindergarten kommen, spätestens, wenn sie dann in die Schule gehen, kann alles Mögliche passieren. Wenn ich nur das wahrnehme, was alles so in dieser Welt los ist und wir leben in einer gefallenen Welt, es ist kein Paradies, dann kriege ich einen Schreck und dann denke ich, wie bewahre ich meine Kinder in dieser Wirklichkeit? Und dann kann ich nur die Flügel strecken und sagen, kann ich nicht. Ich kann sie nicht bewahren. Natürlich kann ich manches sagen, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich kann ihnen Werte vermitteln und alles Mögliche, aber ich kann sie nicht vor Unfall bewahren. Ich kann sie nicht vor Tod bewahren. Ich kann sie nicht vor notvollen Erfahrungen bewahren. Am Mittwoch sind wir unterwegs gewesen mit unserer Katja, mit zwei der Kinder von der Katja, dem Stevie, Bärbel und ich im Auto. Und wir kommen in einen Stau. Vor uns ein schwerer Unfall. Wir haben es noch geschafft, über eine Raststätte an der Unfallstelle vorbeizufahren. Danach war Vollsperrung der Autobahn. Als wir nach, weiß ich nicht, 5-6 Stunden wieder zurückkamen, war die Autobahn immer noch vollgesperrt. Und als wir an der Unfallstelle vorbeifuhren, war da ein Lastwagen, großer, schwerer Lastwagen, der war auf mehrere Fahrzeuge geschoben und hinten in diesem Lastwagen war ein anderer LKW reingefahren. Und zwischen LKW vorne und dem zweiten LKW, die Fahrerkabine war nicht mehr zu sehen. Und am anderen Tag steht in der Zeitung, der Mann, der morgens aus dem Haus gegangen ist und gesagt hat, tschüss, 48 oder 43 Jahre alt, sofort tot, ungebremst in einen LKW gefahren. Ist eine harte Situation in dieser Welt, aber es ist so, ich kann niemanden bewahren. Und jetzt, je älter die Kinder sind, umso mehr gilt das. Bleiben wir aber bei mir selbst. Warum soll ich mir Sorgen machen um mich? Gott hat mich daran erinnert, es ist nicht meine Angelegenheit, an mich zu denken. Meine Angelegenheit ist es, an Gott zu denken. Es ist Gottes Sache, an mich zu denken. Daran hat er mich gerade in den letzten Tagen erinnert. Weil das so ist und weil Gott seine Sache gut macht, und das ist mein Fazit in all den Jahren für all die Dinge, die wir Gott anvertraut haben, weil Gott seine Sache gut macht, brauche ich mir keine Sorgen um mich zu machen. Und in diesem Punkt ist Jesus streng, will ich mal so formulieren. In Matthäus 7,25 folgende ermahnt er uns eindringlich, den Sorgen keinen, in Klammern, keinen Raum zu geben. Sorgen kennen wir alle, brauche ich jetzt nicht analysieren, was das ist. Sorgen Raum geben, passiert auch wieder von alleine. Ist auf einmal das da. Präsent, real. Ich habe das auch immer wieder schon gesagt, es gibt gewisse Dinge, Angst zum Beispiel. Angst hat ganz viel Macht. Aber Gott möchte nicht, dass Angst Macht über uns hat. Sorgen haben ganz viel Macht. Aber Gott möchte nicht, dass Sorgen Macht über uns haben. Ja, und wie soll das dann gehen? Ich brauche eine gewisse Art des Umgangs damit. Jesus hat das, wie gesagt, so radikal formuliert, ganz streng, ganz radikal. Er mahnt uns eindringlich, den Sorgen keinen Raum zu geben. Und das hilft uns schon, ne? Raum geben. Da begreift man schon, was Raum geben. Lasse ich Stück für Stück sie so reinschleichen, lasse ich sie sich so entwickeln, sich so aufblasen zu ihrer wirklichen oder vermeintlichen Größe. Und das Schlimme ist, die Größe der Sorge, ne, die nämlich real war, und die Größe Gottes schrumpft auf einmal zusammen. Ist Gott kleiner als meine Sorge? Ist Gott kleiner als meine Sorgen? Welche Dinge spielen da in uns ab? Was hat jetzt Macht? Der kleine Gott kann nichts ausrichten gegen die Sorgen. Deswegen brauchen wir einen großen Gott. Jesus hat das gesagt, eindringlich den Sorgen keinen Raum zu geben. Wahrscheinlich, weil er weiß, dass diese die Eigenheit haben, zu wuchern, sich breit zu machen und alles andere zuerst aber die Freude zu ersticken. Daran, dass uns Sorgen anfliegen, daran können wir nichts ändern. Jesus selbst sagt, in der Welt habt ihr Angst. Das ereignet sich. Angst ist auf einmal da. Ist eine angemessene Reaktion. Es gibt viele Ängste, die uns bewahren und schützen. Aber hier ist auch die andere, sind auch die anderen Dinge gemeint, die Dinge, die einfach uns Angst machen, weil sie Macht haben. Das können Systeme sein, das kann eine Diktatur sein, das können Drohungen von Menschen sein. Doch es steht in unserer Macht, den Sorgen, den Raum zum Einwurzeln zu verwehren. Ich denke, wir kennen dieses alte Bild, das Luther wohl irgendwo mal gebraucht hat. Anfechtungen kreisen über unser Haupt wie die Raben, aber ob sie Nester bauen, die Entscheidung haben wir. Die Bilder helfen uns sehr, wenn wir darüber nachdenken. Es ist da. Aber was machst du dann damit? Du bist dir nicht hilflos ausgeliefert. Du bist nicht da und was kann ich machen? Du kannst mit deinem Gott darüber reden. Du kannst sagen, ich habe große Sorgen, aber ich habe einen größeren Gott. Steht in unserer Macht, den Sorgen, den Raum zum Einwurzeln zu verwehren. Ich möchte das nochmal sagen. Es steht in unserer Macht, den Sorgen, den Raum zum Einwurzeln zu verwehren. Da die Sorgen am liebsten in einem stillen, unbeobachteten Fleckchen unseres Herzens versuchen, sich einzunisten, ist auch hier eine Übung gut, damit das ein Stück auch unser persönliches Handeln wird. Jedes Mal, wenn wir sie in uns wahrnehmen, die Sorgen, mit einem einfachen Satz beim Namen nennen, die Sorgen, und sie Jesus und seinem Licht hinhalten, dann wird es ihnen ergehen wie einem ausgejäteten Unkraut, das am Wegrand liegen bleibt, es vertrocknet. Also ich kann sagen, ich habe dieses Mittel immer wieder anwenden müssen. Und ich habe gemerkt, das hilft. Ich habe aber auch schon Sorgen erlebt, mit denen ich alleine nicht klargekommen bin. Ich habe Sorgen erlebt, die in mir so viel Druck, Angst ausgelöst haben, Angst gemacht haben, mir Angst gemacht haben, dass ich gemerkt habe, ich werde die nicht los, die Angst. Und dann bin ich zu jemand anders gegangen. Da bin ich zum Bruder oder zur Schwester gegangen, in konkreten Situationen, und habe gesagt, du, so sieht das im Moment aus, lass uns beten. Und manchmal haben wir wirklich ein Wort der Autorität sagen müssen, die Autorität, die uns Jesus gibt, und das verweisen müssen aus unserem Leben, dass wir Ruhe hatten. Ich kann mich gut erinnern an eine Situation, damals war ich junger Ehemann und junger Student, ich weiß nicht mehr, was das war, habe ich wirklich nicht mehr erinnern können. Auf jeden Fall war ich sehr angefochten über eine Zeit und ich habe dann etwas gemacht. Jedes Mal, wenn die Anfechtung sich so richtig bewusst präsentierte, habe ich angefangen, ich zu loben und zu preisen. Ich weiß, damals war ich an der Ausbildungsstätte, hatten wir auch Arbeitsdienst zwischendurch. Ich war am Parkplatz anlegen, einen riesen Parkplatz mit so Entwässerungsröhren. Das hat auch geholfen in der Anfechtung, die zu schleppen und das zu pflastern und so. Aber ich war in dieser Anfechtung, habe ich immer laut Lobpreis gemacht. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass der Teufel sagt, hör mal, ich will den platt machen, ich will den fertig machen. Mir gefällt das nicht, wenn der Lobpreis macht. Das ist ja etwas, was ich nicht erreichen möchte. Ich habe da in dem Bereich, wo ich angefochten war, keine Probleme mehr gehabt. Nach ein paar Tagen keine. Ich denke aber, vom Prinzip ist das entscheidend, was man tut. Triff eine Entscheidung, mach was damit vor Gott. Das Letzte kurz noch, konzentriert. Das Gegenteil von Freude ist nicht Traurigkeit, sondern Gleichgültigkeit. Dass mich nichts mehr richtig berührt und ich gegen Emotionen abstumpfe. Das ist oft ein Zeichen von was? Von zu viel. Abstumpfen ist ein Zeichen von zu viel. Zu viele Impulse, zu viele Eindrücke, zu viele Kontakte, zu viele Ansprüche, auf die ich jeweils reagieren muss. Zu viel Zerstreuung durch die schnellen Kommunikationsmedien, über die wir heutzutage agieren und reagieren. Sie machen es leicht, uns zu verlieren und schwer, uns bei Gott zu finden. Wenn ich mein Handy, mein Smartphone auf dem Schreibtisch liegen habe, stelle ich das grundsätzlich immer auf Vibration, dass ich das Klingeln nicht mehr höre. Aber ständig brummt das Ding und ständig gibt es irgendwie so ein komisches Pfeifen, wieder eine WhatsApp-Nachricht, ständig. Und du bist am Anfang in der Gefahr, jetzt das Ding zu nehmen und wieder zu gucken. Ich komme nicht kontinuierlich zu irgendwas, wenn ich mein Handy nicht ausmache. Ein modernes Mittel, an manchen Stellen sicherlich sinnvoll, immer erreichbar, aber das gibt keine Ruhe. Ich kann nicht kontinuierlich an einer Sache bleiben. Also zu viel Probleme, zu viel Forderung, aber auch zu viel Zerstreuung. Dabei kann ich Freude nur im Hier und Jetzt erleben, wenn ich ganz da bin, wo ich bin, wenn ich das Dasein bejahend wahrnehme und darin auch Gott wahrnehme. Ganz bei Gott im Hier und Jetzt. Darum geht es eigentlich. Ganz bei Gott im Hier und Jetzt, egal wie das Hier und Jetzt aussieht. Ob das ein Zeitalter ist, wo uns die Medien überfluten, ob das eine Lebensumstände ist, wo alle möglichen Forderungen geballt auf uns eindringen. Wir haben nur dieses Leben in dieser Kultur, in diesem Land, in dieser Zeit, mit diesen Bedingungen, die zu unserem Leben gehören. Und Gott sagt, es ist möglich, das mit ihm zu leben. Auch dieses moderne Leben, auch dieses Leben mit den ganz eigenen Umständen und Problemen. Ganz im Hier und Jetzt, ganz verbunden mit Gott. Und ich denke, das ist ein Lernprozess. Gott ist überall und immer gegenwärtig. Aber dass mir das immer und überall gegenwärtig ist, ist wichtig. Und ich kann das auch anders formulieren. Gott ist immer und überall gegenwärtig. Aber wo bin ich? Wo bin ich? Als Kind Gottes, alleine, auf einer Reise durch diese böse Welt? Muss ich doch gar nicht. Muss ich überhaupt nicht. Muss ich für keinen Augenblick. Gott schickt keinen seiner Leute los und sagt, verlass die Herrlichkeit, verlass den Raum der Geborgenheit und geh jetzt alleine in diese Welt und ich guck, ob du die Schlachten bestehst, die da zu schlagen sind. Hätte mir gefallen vor 40 Jahren. Heute bin ich froh, dass es anders geht. Ich muss keine Schlacht schlagen, weggeschickt aus der Geborgenheit der Gegenwart Gottes. Keine. Gott ist immer und überall da. Er geht mit mir in jeden Raum, an jeden Ort. Der geht sogar mit mir an dunkle Orte. Gott ist gegenwärtig, aber wo bin ich? Es ist eine Lebenskunst, wirklich da zu sein in diesem Leben und ganz bei Gott zu sein. Das sind wir am Lernen und das müssen wir immer wieder auch neu anpacken. Beides ganz präsent zu leben, die richtige Blickrichtung zu haben. Um in diese Achtsamkeit hineinzufinden, könnte es eine hilfreiche Übung sein, mir wenigstens einmal am Tag, manche morgens nach dem Aufstehen, andere abends als Tagesabschluss, andere zwischendurch Zeit zu nehmen, um richtig innezuhalten, um ganz still zu werden, um mich nicht ablenken zu lassen. Morgens kann man sagen, ist sehr sinnvoll vor so viel, aber abends ist auch sinnvoll nach so viel Leid, Müssen, Not, Elend, nochmal richtig auf Gott zu hören, auf die Lebenswahrheit, auf diese Realität Gottes, sie ganz bewusst wahrzunehmen. Wir können das neu empfangen nennen, wie auch immer. Alle Gedanken, Bilder oder Sätze, die mir dabei durch den Kopf gehen, die brauche ich nicht wegschieben, die dürfen sein. Ich muss sie aber neu bewerten und auch verwerten aus der Sicht Gottes. Aus der Sicht Gottes. Wenn ich ein Problem wahrnehme, im Leben eines anderen Menschen auch, dann ist es ganz normal, dass ich mir darüber Gedanken mache, wie kann man diesen Menschen helfen. Aber ich werde ganz schnell die Grenzen des Überfordertseins überschreiten, wenn ich nicht sage, Herr, ich will diesen Menschen helfen, aber wirke du und zeig mir meinen Part dabei. Und manchmal ist das gar nicht so ein großer. Manchmal ist das gar nicht dieses Riesenpaket. Und vor allen Dingen ist es doch unrealistisch, dass ich meine, ich könnte sein Riesenpaket für ihn packen, bewältigen, ändern, wegnehmen. Durch Freude ehren wir Gott. Denn sein Reich ist Gerechtigkeit, Friede und Freude. Gottes Reich ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude. So heißt es in Römer 14, Vers 17. Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Und Freude ist der existenzielle Zustand des Menschen, der seine Bestimmung lebt. Ganz bei Gott und aber auch ganz authentisch an dem Ort und in der Weise, wie Gott es für ihn vorgesehen hat. In der Freude zu leben heißt nicht, gegen depressive Gedanken gefeit zu sein oder keinem Leid mehr zu begegnen. Vielmehr geht es darum, allen Schmerz, alle Klage, alle Ängste, alle Tränen hineinfließen zu lassen in das Gespräch mit Gott, in die Begegnung mit Gott und seinen Zuspruch zu hören. Und seinen Zuspruch zu hören. Das dauert nicht 20 Stunden, bis Gott sich regt. Ich höre oft seinen Zuspruch und das gibt mir die Kraft, aufzustehen und mich nicht auf die Rente vorzubereiten, sondern auf das Leben mit ihm. Und aus diesem Gespräch mit Gott heraus entscheide ich mich immer wieder neu für die Freude und dafür, Gott zu glauben, dass er gut ist, dass er es gut mit uns und mit mir meint. Und auf diese Weise der Freude Raum geben, gerade auch in schweren Zeiten, das ist ein starkes Zeichen von der sichtbaren und unsichtbaren Gegenwart Gottes und auch vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und wenn ich sie mir auch nicht selbst verordnen kann, so kann ich mich doch mit ihr beschenken lassen, mit dieser Freude. Und sie wird uns in vielerlei Gestalt geschenkt. Amen.